Ja, das ist eine wunderbare Losung für ein neues Jahr, das jetzt vor uns liegt, das schon begonnen hat. Nämlich diese Losung, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Unser Herz, jetzt mal rein organisch gesehen, ist ja wirklich ein Zentralorgan. Es ist ja nicht ganz so links, sondern eher in der Mitte eigentlich auch unseres Brustkorbs angesiedelt. Und es pumpt in einer Minute das komplette Blut unseres Körpers einmal durch den gesamten Kreislauf, damit alles mit Sauerstoff versorgt werden kann. Also unser Atmen und unser Herz wirken da ja zusammen und beleben uns und halten uns am Leben. Ein wunderbares Organ, das Gott uns da gegeben hat. Man kann ohne einen kleinen Finger leben, man kann auch ohne einen Arm leben und auf viele andere Körperteile kann man verzichten, aber auf das Herz nicht. Das Herz sind wir angewiesen, das brauchen wir, das versorgt unseren Körper. Und uns ist klar, dass hier im übertragenen Sinne vom Herzen gesprochen wird. Aber wir reden oft auch im übertragenen Sinne von unserem Herzen. Da, wo es um Liebesangelegenheiten geht, sprechen wir vom Herzen. Auch davon, dass unser Herz gekränkt sein kann oder schwer sein kann oder dass wir ein fröhliches Herz haben. Also Herz, auch in unserer Sprache, hat etwas mit dem Wesen unseres Menschseins, mit dem Zentralen, mit dem Wichtigen zu tun. Und auch in der Bibel, wenn man einmal so Bibeltexte sich anschaut, wo das Herz vorkommt, das Herz hat etwas zu tun mit unseren Empfindungen, mit der Freude, mit dem Schmerz. Aber das wird manchen vielleicht überraschen. In biblischen Texten ist das Herz auch der Sitz des Verstehens, was man mit dem Herzen versteht, ja sogar der Sitz des Verstandes. Aus dem Herzen kommen die Kräfte des Denkens, weise Gedanken, auch böse Gedanken kommen aus dem Herzen. Und im Herzen entsteht die Motivation für das, was wir tun. Da werden Entscheidungen getroffen. Also das Herz in der biblischen Sprache beschreibt die Mitte unserer Persönlichkeit. Wir würden heute eher vom Ich sprechen oder die Psychologen vom Selbst, von dem, was sozusagen alles zusammenbindet in unserer Persönlichkeit. Da, wo alles zusammenläuft, so wie beim Herzen auch alles versorgt wird und zusammenläuft in unserem Körper. Und der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Er ist ein Herzenskenner, ein Herzenskundiger und er hat eine Herzensschau. Und nun diese wunderbare Zusage für dieses Jahr. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ein ganz neues Herz. Es ist vollkommen klar, dass wir eine solche Operation eines neuen Herzens nicht selbst vornehmen können. Und Michael Rohde hat das in der Neuen Walz ja auch beschrieben, diese göttliche OP, die da stattfindet. Ich habe einmal verschiedene Übersetzungen mir angeschaut, wie sie diese Jahreslosung übersetzen. Da heißt es in der Elberfelder, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Oder die neue Luther. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Oder die gute Nachricht. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Oder dann die Einheitsübersetzung, von der die Jahreslosung genommen ist. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Immer, ich werde, ich will, ich gebe, ich schenke. Es ist immer Gott, der handelt, weil wir das Wesentliche an unserem Herzen wirklich nicht selbst tun können. Nun ist das zunächst so eine wunderschöne Losung, die könnte man ins Poesiealbum schreiben, wenn jemand Poesiealbum schreibt, also ich nicht, aber könnte ja sein. Kann man sich so auch schön auf den Schreibtisch stellen oder in die Küche hängen und ist eine großartige Zusage. Aber um ehrlich zu sein, in diesem Wort steckt auch ein Problem in dieser Jahreslosung. Wenn jemand eine Herz-OP braucht oder ein neues Herz braucht, dann scheint da ja irgendwas nicht zu funktionieren. Dahinter steckt eine Geschichte. Wenn jemand Herzprobleme hat, Herzrhythmusstörungen oder es eng wird, Angina pectoris, dann ist da meistens eine lange Geschichte dahinter. Das tritt nicht von heute auf morgen zutage, sondern das hat mit unserem Lebensstil, mit unserer Veranlagung, mit unserer Ernährung und vielen Dingen zu tun. Dass dann plötzlich das Herz an eine Grenze kommt und den Körper nicht mehr richtig versorgen kann. Das Blut nicht mehr ausreichend durchpumpt. Und auch im übertragenen Sinne, ein gebrochenes Herz hat ja eine Geschichte einer unglücklichen Liebe oder auch ein schweres und betrübtes Herz. Also wie kommt diese Diagnose eigentlich in diesem biblischen Wort zustande, dass Gott sagt, ich will euch ein neues Herz geben? Was ist die Geschichte dahinter? Ich denke, das ist wichtig, auch wenn wir Worte Gottes uns zu eigen machen. Es ist ja zunächst an Israel gesagt, dieses Wort. Aber wenn wir sie uns zu eigen machen, dass wir auch gucken, in welchem Zusammenhang stehen sie eigentlich? Welche Geschichte steckt eigentlich dahinter? Gott hat Israel viele Versprechungen gegeben, viele Verheißungen. Er hat ihnen ein Land verheißen, wo sie leben können, wo sie nicht unterdrückt sind, wie vorher in Ägypten, wo Frieden sein soll. Das ist sein Versprechen. Ein Land, in dem sie nicht von Gesetzen anderer Könige und anderer Mächte abhängig sind, sondern ein Land, in dem die Gebote Gottes gelten sollen. Und die Gebote Gottes helfen uns zum gelingenden Leben. Er hat ihnen einen Ort versprochen, ein Land, wo das Leben gelingt, wo Alte und Junge im Frieden miteinander umgehen, wo Kinder ihre Eltern achten und auch erwachsene Kinder ihre Eltern achten und wertschätzen, wo die Ehe geschützt ist, wo das Leben geschützt ist, wo kein Mord geschieht, kein Diebstahl, wo Gerechtigkeit herrscht, wo die Armen, die Witwen, die Waisen Fürsorge erfahren und Barmherzigkeit. Also mit anderen Worten, wo der Wille Gottes geschieht. Das war das Versprechen Gottes an sein Volk. Und gleichzeitig damit verbunden, die Herausforderung für das Volk, geht auf meinen Wegen. Achtet auf meine Worte, haltet meine Gebote. Und dann geschieht es, dass das Herz des Volkes sich von Gott abwendet. dass sie seine Gebote verbiegen, seine Worte missachten. Und in diesem Bibeltext, wenn man das Kapitel einmal liest, und ich empfehle euch das sehr, einmal den Zusammenhang zu Hause auch zu lesen aus Hesekiel 36, wenn man diesen Zusammenhang liest, dann heißt es dort, sie haben sich verunreinigt mit dem, was sie getan haben, und auch das Land verunreinigt. Das Volk hat Gott entehrt. Und was geschieht? Gott zieht sich zurück. Gott zieht sich von seinem Volk zurück, und nun ist sein Volk ohne Schutz. Er war ihr Schutz für dieses kleine Volk inmitten des Völkermeeres. Aber er zieht sich zurück. Und dann übernehmen andere Mächte wieder die Regie, nämlich der König von Babel. Und ein Teil des Volkes wird verschleppt. Und das wird in der Bibel Gericht genannt. Wenn Gott sich zurückzieht, ist es eigentlich das Schlimmste, was er uns antun kann. Weil er uns dann uns selbst überlässt und nicht mehr korrigierend eingreift, nichts mehr zurechtbringt, sondern er sagt, okay, dann macht euren Kram. Und das Gericht Gottes hat Israel erfahren. Und all die wunderbaren Verheißungen, die Gott gegeben haben, die Perspektive, die Gott geschenkt hat, alles fiel in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Diese Verheißungen stehen dann immer noch in der Bibel, aber sie werden nicht Realität. Sondern jetzt haben die Babylonier und ihre Götter das Volk in der Macht, in der Gewalt. Sie sind fremden Zwängen ausgesetzt. Aber Gott ist ein Gott, der sein Volk nicht lange alleine lassen kann. Und so schickt er ihnen den Propheten Hesekiel, der in Babylon dort in der Gefangenschaft auftritt und der dem Volk zunächst Gottes Diagnose verkündigen soll. Wie ein Arzt, der zunächst einmal sagt, wo sind eigentlich die Ursachen für diese Erkrankung und was ist das Problem? Und er hat ihnen zu sagen, dass das Volk sich unrein gemacht hat, dadurch, dass es Gottes Gebote übertreten hat, dass es die Ungerechtigkeit eingeladen hat, dass es auch Gott entheiligt hat, weil es sich Götzen zugewandt hat. Anderes war ihm wichtiger als Gott. Und so ist auch Gott beschädigt worden und Gott entheiligt worden. Die anderen Völker spotten jetzt über Gott und sagen, was ist das denn für ein Gott, der noch nicht mal sein eigenes Volk beschützen kann? Vollkommen saft- und kraftlos. Das Volk hat nicht nur seine eigene Ehre beschmutzt, sondern auch die von Gott selbst. Es sollte vor den anderen Völkern leuchten, ein Licht sein. Und jetzt erntet es Spott. Das ist die Geschichte in Kurzfassung hinter diesem so wunderbaren Bibelwort. Und ich denke, es ist wichtig, wenn wir am Anfang des Jahres auf dieses Bibelwort hören, dass wir uns auch dieser Diagnose stellen. Und nicht nur das Schöne dieses Bibelwortes auf unser Leben übertragen, sondern uns auch die Frage stellen, hat auch diese Diagnose damals etwas mit mir zu tun? Das ist ja der unangenehme Teil, auch beim Bibellesen. Diese Seiten, wo Gott uns auch Dinge aufzeigt, die nicht in Ordnung sind. Und auch eine Therapie ist nicht immer schön. Die kann auch unangenehm sein. Dann nehmen wir doch lieber die Verheißung, alles wird gut, alles wird neu. Aber ich denke, bevor wir sozusagen die Pillen der Verheißung schlucken, sollten wir uns wirklich erstmal der Diagnose stellen. Also einige Fragen. Haben wir auch ein Herzproblem? Hast du ein Herzproblem? Auch in deinem Glauben vielleicht? Und was könnte das sein? Hier wird mehrmals in dem Zusammenhang dieses Bibelwortes davon gesprochen, dass Gott das Volk reinigen möchte. Und wenn das Herz das Zentrum unserer Persönlichkeit ist, dann geht es ja darum, dass wir Gott die Möglichkeit geben, in unserem Leben zu regieren, die Regie zu übernehmen. Und das Hauptproblem des Volkes war, dass sie den Fokus verloren haben, dass anderes wichtiger geworden war im Leben. Und das, was uns wichtig ist, woran wir unser Herz hängen, das ist unser Gott. Das wird dann zu unserem Gott. Und wenn Gott im Zentrum steht, dann ist uns auch heilig, was er gesagt hat. Seine heilige Schrift, seine Gebote sind uns heilig. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und dieses Herz hier, das zeigt so die beiden Seiten. Auf der einen Seite dieses voller Liebe, vollgefüllte Herz, das lebendige, durchblutete Herz, das voller Leben ist. Und auf der anderen Seite so etwas Dunkles, Versteinertes, Verfestigtes. Es ist geteilt. Ich möchte mal mit dem geteilten Herzen beginnen. In unserem Leben müssen wir permanent Entscheidungen treffen. Und wir kommen auch in schwierige Konflikte, wo wir merken, richtig wäre es eigentlich so zu handeln und zu entscheiden. Wenn ich von meinem Christsein her das beurteile, von dem, was ich weiß, von dem, was Gott gefällt. Aber das andere ist der einfachere Weg. Oder es behagt mir mehr. Oder ich komme in weniger Probleme mit meiner Umwelt, mit meinen Arbeitskollegen oder auch vielleicht mit meinem Ehepartner. Es ist der Weg, der mir leichter fällt. Und dann treffen wir vielleicht die falsche Entscheidung, dass wir den Weg wählen, wo wir insgeheim wissen, es ist nicht richtig. Nun kann es sein, dass wir recht schnell das erkennen und das wieder korrigieren. Aber es kann auch sein, wir bleiben bei dieser Entscheidung. Und dann entsteht in unserem Herzen ein Riss. Vielleicht merken wir es zunächst noch nicht, aber wir sind mit uns selbst nicht mehr im Reinen. Und wir sind auch mit Gott nicht mehr im Reinen. Und wenn wir vor ihn kommen, dann ist da untergründig so ein Unbehagen. Wir wissen, da stimmt irgendwas nicht. Und wenn sich das häuft, dann wächst dieses Unbehagen. Oder vielleicht merken wir es zunächst auch nicht, aber auf einmal merken wir, irgendwas stimmt nicht mehr. Das ist eine Möglichkeit. Solche Herzprobleme können auch schleichend entstehen. Da, wo unser Leben sozusagen verunreinigt wird, unser Herz verunreinigt wird von Dingen, die da nicht hingehören. Schuld an einem anderen Menschen, die nicht bereinigt wird, Sünde in unserem Leben, die sich etabliert hat, an die wir uns schon so gewöhnt haben, dass wir gar nicht mehr merken, dass da was Falsches in unserem Leben ist. Und dann verkalkt sozusagen das Herz, es versteinert, heißt es hier. Oder in diesem Bild gesprochen, langsam setzen sich die Blutgefäße zu. Und das kann sein, dass man jahrelang nichts merkt, und dann plötzlich kommt der Herzinfarkt, weil die Gefäße zu eng geworden sind und wir geistliche Durchblutungsstörungen bekommen haben. Das Leben fließt nicht mehr. Unser Leben wird nicht mehr vom Sauerstoff des Wortes Gottes belebt vom Sauerstoff des Geistes Gottes, von dieser reinigenden Kraft der Vergebung, die Altes wieder neu machen kann. Und wenn wir so eine Herzschwäche haben, dann werden auch unsere Gedanken schwach und verwirrt. Das Herz versorgt ja auch unser Denken. Dann ist geistlich manchmal auch diese Leere im Kopf. Oder es kann passieren, dass der Glaube zu lauter Richtigkeiten erstarrt. Alles gewusst, alles richtig. Aber es lebt nicht. Es ist tot. Alles richtig, aber tot. Deswegen wird hier auch davon gesprochen, dass das Herz versteinern kann. Und da, wo es versteinert, da ist es tot. Da kann die Liebe Gottes nicht mehr durchdringen. Sie erreicht uns nicht mehr. Und dann ist auch keine Liebe von unserer Seite mehr zu Gott mehr da. Sondern die Liebe ist erstorben. Es ist kalt, gefühllos, verhärtet, auch anderen gegenüber. Ein solches steinernes Herz ist nicht mehr zur Umkehr fähig. Da ist wirklich nur noch eine OP möglich. Ich will dir ein neues Herz geben, selbst in einer solchen krassen Situation. Die anderen Situationen, die ich vorher beschrieben habe, die sind ja noch davor. Da gibt's noch andere Therapiemöglichkeiten. Aber selbst für den schlimmsten Fall sagt Gott hier, das ist möglich. Ich will dir ein neues Herz und einen neuen Geist geben, ein lebendiges Herz aus Fleisch und Blut, kein steinernes. Gott will es tun, er ist der Arzt, er kennt sich aus und er gibt dieses Versprechen. Und er hat uns Menschen so geschaffen, dass er es nicht einfach tut, sondern dass er auf unsere Einladung wartet. Dass wir mit beteiligt sind, dass wir sagen, ich will auch dieses neue Herz. Ich will diese Erneuerung. Jesus ist gekommen, um diese Erneuerung des Herzens vorzunehmen. Für uns Christen ist Jesus die Erfüllung dieser Verheißung des Hesekiel. Der Reinigung des Herzens durch Vergebung. Selig, sagt Jesus, die reinen Herzens sind. Ich will reines Wasser über euch sprengen, heißt es in diesen Worten hier. Und wir beschäftigen uns ja als Gemeinde im Moment auch nochmal neu mit der Taufe. Und die Taufe ist das Zeichen dafür, dass Gott vollkommen reinigt. Das tut er natürlich auch jedes Mal da, wo er uns vergibt. Und Jesus selbst hat mit Nikodemus darüber gesprochen. Nikodemus, du kannst nur ins Reich Gottes kommen, wenn du von Neuem geboren wirst. Also wo das ganze Menschsein erneuert wird. Auch das Herz, aber auch alles andere. Aber es beginnt mit einer Umkehr des Herzens. Diese Kompletterneuerung. Damit wir wieder ein mitfühlendes Herz haben und ein Herz, das auf die Liebe Gottes antwortet. Ein lebendiges Herz, pulsierend und voller Energie. Und Jesus sagt zu Nikodemus, das geschieht durch meinen Geist. Das ist menschlich nicht machbar. Diese neue Schöpfung. Aber das hat eine Folge. Die meisten, die heute hier sitzen, die haben das erlebt in ihrem Leben, dass eine neue Geburt geschehen ist. Ein Neubeginn mit Jesus. Ein neues Herz von Gott geschaffen wurde. Und der Geist Gottes in dein Leben hineingelegt wurde. Und das hat Folgen. Das hat die Folge, so heißt es dann ja auch in diesem Anschlussvers, Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Also die Folge ist ein gehorsames Herz. Und das bedeutet, ich erkenne, was Gott will, aber ich will es dann auch. Und ich will es auch tun. Und ich darf zum Glück darauf vertrauen, dass der Geist Gottes auch meiner Schwachheit hilft. Und dass er auch mit meinen Schwächen zurechtkommt. Und dass er uns helfen will, in den guten Ordnungen Gottes zu leben. Dass er das Wort Gottes, wenn wir es lesen oder hören, lebendig machen will, weil Gott zu uns reden will. Und er möchte, dass wir das Land der Verheißung einnehmen. Dass wir das, was Gott vorhat, dass wir da hineingehen und es tun. Und sich dadurch in unserem Leben und auch im Leben der Menschen um uns herum etwas verändert. Weil die Regie Gottes da ist. Das ist die Folge. Und das finde ich großartig, dass wir mitwirken dürfen auf dieser Erde bei dem, was Gott tut und tun will. Als neue Menschen, wo er etwas neu gemacht hat, im Zentrum. Da, wo wir auf ihn hören. Ja, da, wo wir mit Jesus begonnen haben, da haben wir ein neues Herz bekommen. Und wir haben den Geist Gottes geschenkt bekommen. Aber wir alle wissen, die wir mit Jesus unterwegs sind, dass so wie bei unserem natürlichen Herzen es diese Dauerbelebung braucht. Es reicht nicht zu sagen, ach ja, mein Herz schlägt jetzt, das ist ja wunderbar, jetzt reicht's. Sondern es soll weiterschlagen. Es soll weiter dieses Blut durch den Körper pumpen. Dass die Liebe Gottes alle Bereiche des Lebens erreicht. Dass seine Worte wirklich Sauerstoff in alles hineinbringen. Und dass wir durchpulst sind vom Leben des Heiligen Geistes. Und diese Herzenserneuerung, die brauchen wir ständig und immer wieder. Weil wir ja am Leben bleiben wollen und nicht nur so ein bisschen leben, sondern die Fülle des Lebens haben wollen. Wir werden jetzt gleich Abendmahl feiern. Und ich möchte euch einladen, dass wir im ersten Teil, wenn das Brot durch die Reihen geht, dieses Brot nehmen, in unsere Hand nehmen und uns etwas Zeit nehmen, um vor Gott zu überlegen, wie sieht die Diagnose aus? Alles okay? Oder wo gibt es einen Punkt, der mir bewusst ist, wo ich wirklich eine Herzensveränderung brauche? Wo ich etwas abgeben muss, damit etwas neu werden kann? Wo Vergebung angesagt ist? Oder wo ich neu mich innerlich ausrichte und fokussiere auf Jesus, weil ich einen falschen Fokus eingeschlagen habe. Vielleicht erst im vergangenen Jahr. Vielleicht erst vor kurzer Zeit oder schon länger. Das ist gemeint, wenn beim Abendmahl Paulus bei den Einsetzungsworten sagt, jeder prüfe sich selbst. Dass wir es nicht einfach so nehmen. Sondern dass wir aufrichtig vor Gott sind und uns auch seiner Diagnose stellen, damit dann auch seine Therapie ansetzen kann. Wir Vergebung in Anspruch nehmen und uns auf einen neuen Weg begeben können, da wo das nötig ist. Lasst uns den ersten Teil des Abendmahls, den wir in Stille haben, so feiern, dass jeder Zeit hat in dieser Stille, sich auch dieser Diagnose zu stellen und das Gott zu sagen, was er ihm sagen möchte und dann dieses Brot zu nehmen als eine Zusage Jesu. Ich gebe dir das, was du brauchst, was du zum Leben brauchst, was du auch zum Glauben brauchst. Ich gebe es dir. Ich bin das Brot des Lebens. Und dann werden wir einen zweiten Teil des Abendmahls haben. Und den wollen wir etwas anders feiern heute. Es werden hier vorne rechts und links jeweils zwei Personen stehen mit einmal den kleinen Kelchen, wer das lieber mag, oder mit dem Gemeinschaftskelch. Und wer möchte, kann nach vorne gehen und von diesem Kelch trinken. Und wenn du das tust, dann soll das ein Zeichen sein. Jesus hat sein ganzes Leben hingegeben für dich und für mich. Seine Liebe bestand in Hingabe. Und wenn du das tust, dieses Mal nimmst, dann ist das ein Zeichen an Jesus, dass du sagst, Jesus, ich gehöre zu dir und ich will deinen Weg gehen und ich will mein Leben dir zur Verfügung stellen. Ich will mich dir hingeben. Und auch diese Erneuerung brauchen wir immer wieder neu. Diese Hingabe an Gott. In diesem Sinne, lasst uns Abendmahl feiern.